Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter-Gläsel-Stiftung. Herzlich willkommen zu einem neuen Zukunftsgespräch. Mein Name ist Caroline Jenkner-Kruhl und ich darf heute zu Gast in der Peter-Gläsel-Schule sein. Falls ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dann ahnt ihr es vielleicht. Wir können zum ersten Mal aus dem neuen Gebäude an der Klingenbergstraße in Detmold senden. Nach den Herbstferien hat hier nämlich der Schulbetrieb begonnen, aber da, wo ich gerade bin, hört man davon überhaupt nicht viel, denn ich bin in einem sehr ruhigen, wenn auch ziemlich transparenten Raum. Ich sitze im Büro des Schulleiters Reto Friedli. Und Reto, ich freue mich sehr, heute mit dir nicht nur über diesen Schulneubau, sondern auch über deinen Weg hin zum Schulleiter der Peter-Gläsel-Schule zu reden und natürlich darüber, wie deiner Erfahrung nach Lernen am besten funktioniert. Aber erst einmal brennt es mir unter den Nägeln. Ich möchte total gerne von dir wissen, wie sich dieses neue Büro für dich anfühlt.
Ich fühle mich in meinem neuen Büro unglaublich wohl. Es ist nicht nur, weil ich jetzt endlich ein eigenes Büro habe, sondern weil es in seiner Art und Weise so offen konzipiert ist, wie eigentlich der ganze Schulbau, das ganze Gebäude ist ja sehr offen konzipiert. Das ganze Gebäude lässt zu, dass man sich sieht. Und wenn ich hier sitze, dann bin ich zwar in meinem eigenen Reich drin, im Büro, ich kann mich mit meinen Dingen beschäftigen, aber in den Pausen, mittags, sind ja dauernd Kinder draußen und es fühlt sich so an, wie wenn ich mitten in den Kindern drin bin. Die klopfen dann an die Scheibe, kommen dann auch einmal hier rein durch diese Tür, fragen dieses, fragen jenes und es fühlt sich sehr gut an.
Und trotzdem ist es hier jetzt gerade in diesem Moment total ruhig. Man hört kein Geräusch von außen und obwohl das so transparent ist, ist es eine sehr friedliche Stimmung.
Es ist eine ganz friedliche Stimmung hier. Also, der Raum ist so gebaut und so ausgestattet, dass man sich einfach wohlfühlt. Jeder, der sich hier hinsetzt, fühlt sich wohl, ist entspannt.
Ja, wir sitzen sozusagen in einer Bienenwabe von dem neuen Gebäude der Peter-Gläsel-Schule, das jetzt nach den Herbstferien eben neu bezogen wurde. Aber das war natürlich ein langer, langer Weg bis dahin. Und ich würde gern später nochmal auf das Gebäude und den aktuellen Stand der Peter-Gläsel-Schule zu sprechen kommen und jetzt erstmal ein bisschen mehr über dich, Reto, erfahren als Schulleiter der Peter-Gläsel-Schule. Und da würde ich gerne mal ganz weit zurückgehen. Du bist, was man vielleicht auch hört, geboren in der Schweiz. Wie war Schule damals in der Schweiz, als du ein Kind warst, als du im Grundschulalter warst? Und wie war es auch für dich persönlich?
Meine Schulzeit in der Schweiz wird sich vermutlich nicht groß unterscheiden von der Schulzeit von anderen Menschen aus unserer Generation hier in Deutschland. Ich habe verschiedene Erinnerungen an diese Schulzeit. Es gibt gute und es gibt schlechte. Die guten, die sind verbunden mit Menschen. Und die schlechten, die sind verbunden mit dem System an sich. Das System an sich, das die Kinder klein hält, das sozialen Status, den es gibt, zementiert. Ich erinnere mich beispielsweise an die weiterführende Schule, wo es darum ging, wer sich welche Sportschuhe leisten konnte. Die, die sich das leisten konnten, die wurden im Sportunterricht gefördert, die anderen nicht. Das fand ich unfair. Ich erinnere mich aber in erster Linie auch an die ganz guten Dinge, nämlich eben an diese Menschen. Ich erinnere mich an meinen Deutschlehrer in der weiterführenden Schule, der mich politisiert hat. Und ich glaube, ganz viel von dem, wie ich heute bin, habe ich diesen Menschen zu verdanken. Ich glaube, ich habe ihm gar nie Danke gesagt, weil ich das als Kind gar nicht verstanden habe. Heute verstehe ich das.
Darf ich einmal einhaken, wie genau hat er dich politisiert oder dann eben für Politik wahrscheinlich interessiert? Wie hat er das geschafft?
Ich komme aus dem Epizentrum der schweizerischen Atompolitik. Da gibt es eine kleine Stadt, die Stadt Baden. In dieser Stadt Baden hat sich alles geballt. Maschinenindustrie, Turbinenindustrie, Nuklearindustrie und so weiter und so fort. Die ganz große Politik, das ganz große Kapital war da vorhanden. Und in dieser weiterführenden Schule waren natürlich nahezu alle Kinder Kinder von irgendwelchen Eltern, die entweder zu diesem Establishment gehörten oder deren Eltern in dieser Industrie tätig waren. Will heißen, man musste zu 100% für Atomenergie sein. Alles andere gab es nicht. Mein Deutschlehrer, der hatte mit uns, ich war da in der 9. Klasse, an einem Tag der offenen Tür sich überlegt, anstatt einen Tag der offenen Tür zu machen, wo Eltern in die Schule kommen und sich hinten in die hinterste Bankreihe setzen, dass wir denen etwas bieten, dass wir das Thema Diskussion den Eltern zeigen, wie das geht. Wir bräuchten ein Thema. Das Thema fiel auf Atomenergie. Das war gerade das ganz, ganz große Thema. Ganz klar, für eine Diskussion braucht es immer ein Pro- und ein Kontra-Komitee. Das Pro-Komitee, das war ganz schnell bestellt, nahezu die ganze Schulklasse. Ja, wir sind für Atomenergie, wir werden das gerne so diskutieren. Aber wer macht das Kontra? Keiner. Habe ich mich halt dazu zur Verfügung gestellt. Und das war dann wirklich toll, das war dann großartig. Da kam dann der Vorstandsvorsitzende dieses weltweit tätigen ABB-Konzernes. Und der hat mit mir in dieser Klasse über Atomenergie diskutiert. Und ich habe da feststellen können, ich habe Wirksamkeit. Das war das allererste Mal, dass ich das so für mich wahrnehmen konnte. Und das hat schon so meine Art und Weise, wie ich den Zugang zu lernen finde, zu 100% umgepolt.
War es damals schon dein Wunsch, Lehrer zu werden, oder ist das später gekommen?
Ich bin deswegen Lehrer geworden, weil es für mich keine andere Studienmöglichkeit gab.
Okay, also eher aus der Not heraus erstmal und nicht unbedingt, weil du unbedingt was mit Kindern machen wolltest.
Nein, für mich war völlig klar, ich mache jetzt das halt. Natürlich werde ich auch dann halt eine Stelle als Lehrer antreten, was aber nicht so einfach war, weil zu der Zeit war die schweizerische Politik sehr aufgeheizt und ich habe keinen Militärdienst geleistet und das war das absolut wichtigste Kriterium, ob man überhaupt eine Stelle als Lehrer bekommt, eine Stelle im öffentlichen Dienst. Es sah auch eine Zeit lang so aus, wie wenn ich gar nicht zum Studium zugelassen werden soll. Das konnte ich dann erfolgreich bekämpfen. Und es hat dann doch irgendwie geklappt, dass ich eine Lehrerstelle bekommen habe. Für mich war klar, ich mache das jetzt 1-2 Jahre und dann raus. Aber ich war von Anfang an in einer sehr schwierigen Brennpunktschule, in einer Hauptschule, wenn ich jetzt diesen Begriff hier verwende, der hier bekannt ist, und konnte vom ersten Tag an feststellen, ich habe es mit Kindern zu tun, wo es nicht darum geht, wie die jetzt Mathematik lernen und welche Aufgaben gelöst werden, mit welchem Buch man arbeitet, sondern dass sie überhaupt in eine Situation kommen, dass sie fähig werden, lernen zu können, dass sie überhaupt in eine Situation kommen, wo sie für sich selber glauben, es lohnt sich lernen. Es lohnt sich, etwas lernen zu wollen und sie können es, sie schaffen es. Das war für mich die ganz große Herausforderung und das hat dann dazu geführt, dass ich in dieser Schule 16 Jahre geblieben bin.
Wie hast du das denn geschafft, dass du den Kindern diese Voraussetzungen geschaffen hast? Wie hast du sie motiviert?
Ich glaube, man kann Kinder gar nicht motivieren. Ich glaube, Motivation kommt immer von innen her. Ich habe die Kinder einfach als das angenommen, was sie sind. Ich habe, bevor ich mit dem eigentlichen Unterricht angefangen habe, manchmal waren das tagelang, gab es keinen richtigen Unterricht. Bevor ich mit dem Unterricht angefangen habe, habe ich mich jeden Morgen mit den Jugendlichen zusammengesetzt und wir haben einmal so geschaut, was läuft überhaupt? Was passiert da? Womit beschäftigst du dich? Ich mich. Und das hat dazu geführt, dass ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, dass Beziehungen entstanden sind, dass auch bei diesen Jugendlichen, die eigentlich auf dem Abstellgleis standen, will heißen, das war halt eine Schulform, die nicht etabliert ist, die einen sehr geringen Status genießt in der Öffentlichkeit. Und es klar ist, aus denen wird ja eh nichts Gescheites. Für die Kinder war das dann, oder für die Jugendlichen war das dann schnell einmal klar, doch, wir haben Möglichkeiten, wir machen vielleicht nicht den und den Bildungsabschluss, aber wir können uns darum kümmern, dass wir uns ausstatten mit Kompetenzen, die für das Zusammenleben wichtig sind. Dass wir uns ausstatten können mit Kompetenzen, die wichtig sind, wie wir überhaupt lernen, wie wir auf Veränderungen innerhalb der Gesellschaft eingehen können. Ich glaube, das war das Wichtigste.
Hast du zu den damaligen Kindern heute noch Kontakt teilweise? Ist da irgendwo die Beziehungsebene geblieben sozusagen?
Ja, jetzt seit ich nicht mehr in der Schweiz wohne, ist dieser Kontakt ein bisschen locker geworden. Wenn ich aber mal in der Schweiz bin, in dieser Stadt, und ich einem meiner ehemaligen Schüler begegne, wechselt er tatsächlich die Straßenseite. Will heißen, von der gegenüberliegenden Straßenseite wechselt er zu mir rüber. Und wir reden und die kommen zu mir und ich sehe die Kinder, die sie haben und sie erzählen mir von ihren Kindern. Es gibt Jugendliche, die sind als Unternehmer tätig. Es gibt in dieser kleinen Stadt einen Unternehmer, dem ein Restaurant nach dem anderen jetzt mittlerweile gehört. Man hätte es nicht gedacht. Ein Schüler damals in dieser Hauptschule, abgeschrieben von den Eltern und der Gesellschaft und so weiter und so fort. Also doch, diese Verbindung ist immer noch da.
Hast du dann also in den 16 Jahren, in denen du da warst, die du dir nie vorgenommen hattest, du wolltest nach ein oder zwei Jahren eigentlich irgendwas anderes machen, hast du gesagt, und raus in die Freiheit, hast du dann festgestellt, dass Lehrer eigentlich deine Berufung ist?
Vielleicht nicht, dass Lehrer meine Berufung ist, sondern meine Berufung eher darin liegt, Beziehungen herzustellen, Beziehungen zu schaffen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass überhaupt Lernen stattfinden kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Rahmenbedingungen schaffen, dass Lernen möglich ist. Und da ist man als Lehrer an vielen Stellen in einem sehr engen Korsett. Allerdings habe ich von Anfang an dieses Korsett immer wieder zu sprengen versucht. Und klar gab es die ein oder anderen Blessuren, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein, habe ich sehr viel da erreichen können. Ich konnte viele Strukturen ändern, für die ich wohl kämpfen musste, teilweise mit halblegalen Mitteln, aber die mittlerweile im schweizerischen Schulsystem völlig akzeptiert sind. Ich nenne zwei ganz einfache Beispiele. Ein Beispiel ist der Stundenplan. Zu meiner Zeit als Lehrer war der Stundenplan quasi der Beweis dafür, dass Unterricht stattfindet. Will heißen, ein M an der Position heißt, da ist Mathematik betrieben worden. Die Kinder lernen also rechnen und so weiter. Kein M an der Stelle hat bedeutet, es findet kein Mathematikunterricht statt. Jetzt stelle ich mich ja sowieso auf den Standpunkt, wenn ich an einem Bahnhof auf dem Bahnsteig bin, mein Zug fährt ein und ich bin verspätet und ich muss mir noch ein Ticket lösen und da steht der Ticketautomat, aber ganz weit hinten am Bahnsteig und ich muss da hinrennen, aber der Zug will gleich losfahren. Das ist doch völlig egal, ob das ein mathematisches Thema ist, ein Deutschthema, ein ich weiß nicht was für ein Thema. Also Lernen und Situationen, Probleme, Phänomene dieser Welt lassen sich nicht in Fächer einteilen. Also will heißen, es ist doch ganz schwer zu sagen, ob das, was jetzt in einem Unterrichtssetting passiert, ob das jetzt wirklich Mathematik ist oder Deutsch oder Geografie Und alles hat auch mit allem zu tun. Ich habe das abgeschafft in meinem Stundenplan, was doch für sehr große Aufregung gesorgt hat, weil halt dann dieser Beweis, dass Mathematik betrieben wird, nicht mehr, augenscheinlich nicht mehr vorhanden war. Das Zweite, das hat mit dem Ersten zu tun und mit dem, was ich halt vorhin schon gesagt habe. Die Jugendlichen, die in dieser Schule waren, hatten andere Probleme als jetzt nur das Rechnen und nur das Lesen. Es ging um Kriminalität, es ging um Drogen, es ging um Verwahrlosung. Es ging zum Beispiel darum, wie man sein Leben gestaltet, und Leben hat auch viel mit Freizeit zu tun. Ich habe mit meinen Schülern zusammen den Unterricht in die Freizeit gelegt. Und weil ich das selber nicht konnte, habe ich Unterricht oder Schulformen mit anderen Lehrern zusammengemischt. Will heißen, wir haben zu dritt, zu viert unsere Schulklassen als eine große Lerngruppe betrachtet. Wir haben, anstatt dass wir im Klassenzimmer waren, haben wir eine Woche lang den ganzen Betrieb im Jugendhaus von A bis Z auf die Beine gestellt. Mit der Programmgestaltung, mit der Durchführung, mit der Buchhaltung und. Und das war natürlich kein lehrplankonformer Unterricht. Und das wurde uns auch mehrfach verboten. Mittlerweile ist es ein legitimiertes Unterrichtsverfahren, dass man ein Projekt definiert, gemeinsam mit den Kindern, und dass es gar nicht mehr so darauf ankommt, welches Fach genau bedient wird. Im Wissen, es werden die relevanten Kompetenzen dann gefördert.
Nach diesen 16 Jahren, was hat dich dann nach Deutschland verschlagen?
Nach diesen 16 Jahren war ich noch nicht ganz in Deutschland. Nach diesen 16 Jahren habe ich dann noch viele Jahre in einem beruflichen Schulkontext gearbeitet, in einem Bereich der Berufsbildung für angehende Landwirte. Und in dieser Zeit hatte ich noch viel mehr Zeit, mich für das Schulsystem, das ich jetzt eben verlassen hatte, zu arbeiten, Konzepte zu entwickeln. Ich war in dieser ganzen Zeit als Schulentwicklungsberater tätig für meinen Kanton oder für das Bundesland, wenn man es hier jetzt so bezeichnen würde. Ich habe Schulen beraten im Zusammenhang mit Medienpädagogik. Die Frage war die: Wie verändert sich die Schule, sobald ein Laptop in einer Schule drinsteht oder ein Computer? Nämlich ganz einfach, wer nutzt dieses Gerät? Was muss man können, wenn man dieses Gerät nutzen möchte? Wie muss sich Unterricht grundsätzlich verändern, wenn man digitale Medien in die Schule mit reindenkt? Sobald ich ein digitales Endgerät in der Schule habe, kann ich keinen Frontalunterricht mehr machen. Oder ein anderes Thema, wenn ich digitale Medien nutze, kann das ja nicht sein, dass ich einfach anstatt jetzt händisch schreibe, mit dem PC schreibe und das war's dann schon. Das heißt, es müssen sich die ganzen Inhalte ändern. Die Unterrichtsinhalte müssen sich ändern. Die Parameter der Art und Weise, wie ich den Kindern begegne, muss sich ändern. Und natürlich muss jede Schule sich überlegen, wie entwickeln wir unsere Schule, unseren Unterricht, unsere Inhalte weiter? Wer redet damit? Wie gestalten wir diese Prozesse? Und ist das richtig, dass immer zuerst die Gymnasien mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden und die Grundschulen ganz am Schluss? Was ist mit den Hauptschulen?
Hat sich das mittlerweile geändert? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, aber ich meine, digitale Medien, das merkt man jetzt in der Corona-Krise, sind an vielen deutschen Schulen immer noch etwas Neues. Wir tun so, als gäbe es das erst seit gestern und nicht seit 20 Jahren. Siehst du da irgendwie eine positive Veränderung?
Also in der Schweiz, ja. Also in der Schweiz waren wir eine Gruppe von Menschen, die das sehr frühzeitig erkannt haben. Und nicht nur in meinem damaligen Bundesland, es gab auch andere Bundesländer, wo es wirklich eine Gruppe von Menschen hatte, die das eben so vorangetrieben haben, dass es mittlerweile so ist, dass die Nutzung digitaler Medien in den Schulen selbstverständlich ist. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Schulen in diesem Bereich einen super Job machen, aber grundsätzlich um Meilen, um Lichtjahre weiter sind als die Schulen in Deutschland. Das hängt aber auch damit zusammen, dass in der Schweiz das Leben sich grundsätzlich unterscheidet vom Leben hier in Deutschland. Das ist jetzt keine Kritik hier an den Menschen in Deutschland. Ich bin jetzt seit ja, auch 13 Jahren hier in Deutschland. Und ich schätze die Menschen, die hier sind, aber die Schweizer haben eine grundsätzlich positivere Haltung dem Leben gegenüber. Die Schweizer denken positiver in Veränderungsprozessen. Will heißen, man traut sich eher zu, etwas zu gestalten. Und hier nehme ich eher so einen Fatalismus wahr. Es lässt sich nicht ändern. Es ist so, es war schon immer so und es bleibt so. Und das macht, glaube ich, ganz viel aus in solchen großen Veränderungsprozessen, dass halt die Schulen diesen Spielraum, den sie hätten, hier in Deutschland viel zu wenig ausfüllen. Ich mache ein Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Ganz viele Schulen quälen sich durch diese Rhythmisierung mit dem Pausengong. Es wird moniert, dass diese Sequenzen, die dieser Pausengong gibt, so kurz und kleinteilig sind, dass das eigentlich allen lernpsychologischen Erkenntnissen widerspricht. Kaum eine Schule stellt diesen Pausengong aus. Warum? Weil es in den entsprechenden Erlassen und Verordnungen nirgendwo steht, dass man das machen kann. Andererseits, es steht auch nirgendwo geschrieben, dass man den Pausengong nicht ausschalten darf.
Nun haben wir hier die ganz angenehme Situation in der Schule, in der wir vielleicht, ich weiß nicht, ob das Mikrofon das aufgenommen hat, aber es waren jetzt mal Kinder hier an den Scheiben und haben geguckt, welches Interview wir machen und haben ganz neugierig reingeschaut. Wir haben uns nicht abbringen lassen von der Konzentration. Aber hier sind jetzt einfach Kinder draußen und es gab natürlich keinen Pausengong. Wir haben nichts gehört. Wir haben hier das Glück, dass wir an dieser Schule, an der Peter-Gläser-Schule, sehr vieles anders machen. Und das liegt natürlich auch an dir als Schulleiter. Vielleicht können wir nochmal deinen Weg hin beschreiben von der Schweiz zur Peter-Gläser-Schule, wie du mit den Menschen zusammengekommen bist, die diese Schule mal erfunden haben. Es war ja auch noch die Laborschule in Bielefeld dazwischen und auch noch ein NRW-Bildungsprogramm, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Ich bin hier nach Deutschland gekommen aus privaten Gründen, der Liebe wegen. Und möglich gemacht hat mir dieser Seitenwechsel ein Jobangebot der Bertelsmann-Stiftung. Ich hatte dort die Möglichkeit, im Programm ganzheitliche Bildung einzusteigen und habe beinahe in der ganzen Republik Ministerien beraten, unterstützt im Thema Selbstevaluation von Schulen. Da habe ich ein großes Netzwerk bauen können mit Menschen, mit Abteilungen, mit Fachstellen, mit Stiftungen, die ja an solchen Fragestellungen gearbeitet haben. Ich habe dort die Frau Dr. Rita Süßmuth kennengelernt, die mich dann nach Düsseldorf geholt hat als pädagogischen Leiter eines Bildungsprogrammes. Das war auch ein super spannender Job. Und da habe ich auch mit Menschen aus OWL zu tun gehabt und da war halt dann auch die Peter-Gläser-Stiftung dabei. Und so habe ich den Stefan Wolf kennengelernt und ich habe da schon die Peter-Gläser-Stiftung als eine kleine, aber bedeutsame Kronjuwele in diesem ganzen Plot von Stiftungen in Deutschland kennengelernt. Bin dann später wieder aus privaten Gründen, weil einfach dieser Arbeitsweg nach Düsseldorf ätzend war. Ich wohne in Paderborn. Bin ich dann zur Laborschule gewechselt und ich hatte in der Zeit immer wieder Kontakt mit Stefan Wolf. In der Zeit war auch Josef Köhler dran, sein Institut der Bildungskunst aufzubauen und hat auch mich einmal besucht. Und meine Arbeit da in dieser Laborschule, die jetzt auch nicht der Arbeit der anderen Lehrer, die dort waren, unbedingt entsprochen hat, hatte sie da auch kennenlernen können. Und als dann hier dringend eine Schulleitung gesucht wurde, hat sich der Josef Köhler getraut, mich anzufragen, ob ich jemand kenne. Ich habe keinen gekannt, außer mich, der die ganzen Qualifikationen dazu auch hatte, aber aus verschiedenen Gründen auch nicht jetzt Lust hatte, als Schulleiter rumzurennen. Und wir haben uns dann zu einem unverbindlichen Gespräch getroffen, hier in Detmold. Und das, was Stefan Wolf und Josef Köhler und die anderen Menschen, die in dieser Besprechung dabei waren, mir erzählt haben, hat mich einfach derart fasziniert und war für mich so plausibel, dass ich gar nicht anders konnte, als zu sagen, ich steige in dieses, Anführungs- und Schlusszeichen, wahnsinnige Abenteuer mit ein. Ich glaube, da lässt sich etwas machen. Das ist eine ganz tolle Aufgabe und ich bereue es nicht. Ich habe noch keinen Tag hier als Schulleiter irgendwie für mich gedacht, dass es Wahnsinn ist. Eher, dass es eine wahnsinns tolle Sache ist.
Dabei war das wirklich, wenn wir jetzt, also Stand heute, wir sitzen in einem super schönen Neubau, wir haben 104 Kinder, die hier glücklich die Welt erkunden und die Schule erkunden auch immer noch, weil es ja immer noch auch für die Kinder neu ist. Wenn man jetzt 4,5 Jahre die Zeit zurückdreht, dann war das anders. Dann haben wir, ich glaube, Frühling 2016, wir haben 13 Kinder, die in der ersten Klasse mit mutigen Eltern angefangen haben, sich auf das neue System einzulassen und einfach Schule anders zu machen. Der absolut erste Jahrgang und dann kam der zweite Jahrgang dazu. Wie war das damals? Ich stelle mir das noch relativ chaotisch vor.
Als ich eingestiegen bin in der Peter-Glesl-Schule, hatten wir nur 13 Kinder. Und im darauffolgenden Jahr sind noch einmal gut 20, 25 Kinder dazu gekommen. Peu à peu ist die Schule größer geworden. Dieser Anfang, der war tatsächlich chaotisch. Chaotisch in dem Sinne, weil wir eine Vorstellung der Schule hatten, aber diese Vorstellung war auch nicht in allen Belangen wirklich sehr konkret. Oder es war auch so, dass die unterschiedlichen Akteure in unserer Schule auch unterschiedliche Bilder zu dieser Schule hatten. Als ich gekommen bin, war für mich Folgendes klar und diesen Anspruch habe ich auch ganz schnell formuliert, dass ich diese Schule weiterentwickeln möchte, dass ich sie ganz stark so prägen möchte, dass wir wirklich nahezu alles so machen, dass wir immer davon ausgehen können, wir haben die Kinder gehört. Für mich ist das Wichtigste eigentlich, oder war da schon das Wichtigste, den Kindern zu vertrauen. Und um den Bogen hierher jetzt zu spannen, in diesen Rahmen, wo wir sitzen, diese Schule, so wie sie hier jetzt steht, ist ein Ergebnis dieser Arbeit. Die Kinder haben diese Schule gebaut. Oder die Kinder haben es dazu gebracht, dass wir diese Schule für sie gebaut haben, in dieser Art und Weise, wie die Kinder das gewünscht haben. In dieser Zeit des Wachstums unserer Schule mussten sehr viele Prozesse geklärt werden, es mussten Ideen geklärt werden, Haltungen hinterfragt werden. Und das war eine sehr anstrengende Zeit. Aber ich weiß auch, dass ich von Anfang an auch dafür plädiert habe, dass wir aus diesem engen Korsett dieser Hauptschule, in der wir Untermieter waren, ausbrechen, dass wir einen Campus brauchen, der eine adäquate Übersetzung unserer Pädagogik ist. Und ich freue mich auch, dass ich im Laufe dieser Jahre alle diese Mitstreiter, die ganz wichtig sind, dazu auch, davon auch überzeugen konnte, dass wir das brauchen. Ich bin auch unglaublich dankbar, dass wir auch eine Stifterfamilie haben, die das verstanden hat und auch bereit war, die entsprechenden Mittel in die Hand zu nehmen und uns diesen Raum hier zu schaffen.
Wo man auch endlich das Priti-Bildungsmodell leben kann in all seiner Form, wo man eben nicht mehr so eingezwängt ist, sondern wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, kleine Rückzugsräume, große Räume oder das große Forum, in dem man sich treffen kann. Wenn du das Bildungsmodell mal beschreiben solltest, jemandem, der die Schule jetzt noch gar nicht kennt, wie würdest du es kurz zusammenfassen?
Das Priti-Bildungsmodell ist jetzt ja nicht nur an unser Gebäude und an unseren Campus gebunden. Das Priti-Bildungsmodell ist eine Frage der Haltung und der Beziehung und das ist unabhängig davon, wo man sich befindet. Es gibt räumliche Situationen, die es einem leichter machen, Prozesse dann entsprechend zu gestalten. Wenn ich dieses Priti-Bildungsmodell für die Schule ganz einfach erklären möchte, stehen für uns drei Dinge immer im Zentrum. Das allererste ist die Kunst der Beziehung. Egal was passiert, der Kern aller Lernerfolge ist immer die Beziehung. Fühle ich mich geborgen? Fühle ich mich bestätigt, traue ich mir auch viel zu, gehe ich auch ein Wagnis ein. Ich gehe auch das Wagnis des Fehlers und des Scheiterns ein. Und das pflegen wir hier. Der zweite Punkt ist die Kunst der Vermittlung. Wir versuchen nie von oben nach unten zu vermitteln, du Kind, ich weiß, wie es geht, sondern wir versuchen die Phänomene, die uns umgeben, zu betrachten und gemeinsam mit den Kindern zu erforschen. Deswegen ist natürlich dieser Campus hier auch so genial, mit all seiner Offenheit, die Phänomene, die Natur, das steht alles hier. Und der dritte Punkt, der für das Priti-Bildungsmodell ausschlaggebend ist, ist die Kunst der Beteiligung. An der Stelle ist mir wichtig, dass wir in allen relevanten Fragen immer die Kinder auch mit einbeziehen, deren Sichtweisen mit einbeziehen. Kurz, diese drei Aspekte, Beziehung, Vermittlung, Beteiligung, die lassen sich auch nicht trennscharf teilen.
Dass hier was ganz Tolles stattfindet, das ist manchmal schwer nach außen vermittelbar, weil die Menschen, die wollen, dass ihre kleinen Menschen, ihre Kinder groß werden, dass sie viel lernen, dass sie gut lernen, die bekommen natürlich nicht immer mit, was hier geschieht. Und natürlich meine ich die Eltern. Ist das schwer, Eltern mitzunehmen auf dem Weg? Kommen da viele kritische Fragen? Es ist ja erstmal natürlich, dass Eltern einfach wissen wollen, wie lernt mein Kind, lernt es gut, lernt es lesen und schreiben. Wie geht ihr mit solchen Fragen um?
Eine ganz große Herausforderung ist es, die Eltern mitnehmen zu können. Wir haben festgestellt, dass es nicht hilfreich ist, wenn wir unser pädagogisches Modell unglaublich voranbringen, aus unserer Sicht, aber die Eltern nicht verstehen, was wir tun. Wir versuchen über verschiedenste Formate der Beteiligung bei den Eltern, sie mit ins Boot zu holen, immer wieder sie auf dem Laufenden zu halten, sie in Entscheidungsprozesse, in Entwicklungen mit einzubeziehen. Ich mache ein Beispiel, ein Elterncafé oder die Spurgruppe oder Eltern für Eltern, Themengemeinschaften und so weiter. Tatsächlich ist es aber auch grundsätzlich schwierig, die Wirkungsweise unserer Schule in einen kurzen Satz zu packen, weil wir den Kindern ja auch immer Zeit geben wollen, weil wir ja auch erkennen, dass es hinter einer Leistung auch einen Lernprozess gibt. Und dieser Lernprozess ist viel wichtiger als die Leistung, die offensichtliche Leistung. wenn ich jetzt also eine Klassenarbeit schreiben ließe und da kommt eine 2, eine 1, eine 5, irgendwas raus, sagt diese Zahl wenig über den Lernprozess selber oder was das Kind in einer späteren ähnlichen Aufgabensituation dann kann und tut. Und weil das alles so komplex ist, ist es nicht so schnell vermittelbar, auch den Eltern nicht vermittelbar. Deswegen eben diese verschiedenen Beteiligungsformate, die wir immer wieder brauchen. Und es ist natürlich schon so, dass ich sehr viele Telefonate, Besprechungen, Gespräche mit Eltern habe, die verzweifelt sind. Verzweifelt in dem Sinne, dass sie das Modell total gut finden, ihrem Kind viel Zeit geben wollen, aber halt sehen, das Nachbarkind, das in der Grundschule X ist, ist schon auf Seite von jenem Buch. Und ihr eigenes Kind ist nicht auf Seite von diesem Buch, weil es dieses Buch hier nicht gibt. Und die Eltern sind dann, merken dann eigentlich, wie toll die Entwicklung ihres Kindes ist, wenn die Grundschulzeit vorbei ist. Oder wenn die Grundschulzeit zu Ende geht, wenn dann Kinder befragt werden, du, hast du Angst vor der weiterführenden Schule? Nein. Aber deine Eltern machen sich Sorgen, dass du weniger lesen, rechnen, schreiben kannst. Ach, weißt du, sagt das Kind dann zu mir, ich habe mich bei meinen Freunden umgehört. Ich kann genau gleich gut lesen, rechnen, schreiben, wie meine Freunde die andere Schule besuchen. Wir sind genau gleich kompetent. Nein, ich glaube sogar, ich bin noch kompetenter. Ich bin nämlich kreativ. Und ich bin selbstständig. Das ist das eine. Wenn dann die Eltern solche Dinge mitbekommen, dann verstehen sie, was ihrem Kind hier widerfahren ist. Und wenn wir die ersten Rückmeldungen von den weiterführenden Schulen bekommen, auch dann verstehen die Eltern, ach so, okay, diese Sorge, das Kind kann etwas nicht, die war überhöht. Wir haben jetzt schon zweimal Kinder in die weiterführenden Schulen entlassen und stehen da in einem mehr oder weniger engen Kontakt und Austausch mit diesen weiterführenden Schulen und bekommen Rückmeldungen dahingehend, dass diese Kinder ganz vorne mitspielen, egal ob es jetzt ein Gymnasium, eine Realschule oder eine Gesamtschule ist. Und dass trotz anfänglicher Skepsis unserem Bildungsmodell, unserer Schule gegenüber, dann auch der Hinweis kommt, wir hätten gerne mehr solcher Schüler. Gerne immer wieder.
Das heißt, wir brauchen mehr Pretty-Bildungsmodell und weniger Regelsystem eigentlich in unserer Gesellschaft. Das ist ja übertragbar auf alle möglichen Dinge, weil ja diese Qualität der Beziehung, dieses Einander-Zuhören eigentlich auf allen Ebenen stattfinden sollte. Du hast gerade schon gesagt, dass wir Deutschen sehr skeptisch sind, wenn es um neue Dinge geht. Und das ist mit Sicherheit auch, ist Schule ein sehr gutes Beispiel, dass wir daran festhalten, dass wir immer kontrollieren wollen, ob unsere Kinder richtig lernen, dass das in uns selber drinsteckt, weil wir durch dieses System durchgegangen sind. Was glaubst du, wie können wir das verändern? Wie können wir mutiger werden?
Ich bin der Meinung, wir können ganz einfach mutiger werden. Wenn wir lernen, nicht immer die möglichen Hiobsbotschaften und nicht immer die möglichen Katastrophen schon als Tatsache zu betrachten und uns schon mit allen möglichen Hilfe- und Rettungsmöglichkeiten und rechtlichen Klagen zu befassen, sondern einfach einmal gucken, passiert das überhaupt? Und dann auch uns freuen können, wenn wir staunend sehen, es passiert gar nicht, es kommt gar nicht so schlimm. Ich glaube, was auch ganz hilfreich wäre, unsere Gesellschaft ein wenig lockerer zu machen, uns gegenseitig auch, wir Erwachsenen, uns gegenseitig auch zu unterstützen und stark zu machen und mit weniger Misstrauen den anderen Menschen zu begegnen. Und das Allheilmittel, wie eine Gesellschaft als Ganzes offener wird, das Allheilmittel lautet, hört den Kindern zu.
Das war ein wunderbarer Abschlusssatz von dir, Reto, den ich gerne so stehen lassen möchte und euch, liebe Zukunftsinteressierte, ans Herz legen möchte. Ich danke dir, Reto, ganz herzlich für das Gespräch in dieser sehr hellen und konzentrierten Atmosphäre und euch natürlich fürs Zuhören. Denkt gerne daran, dass ihr uns auch bei Facebook und Instagram findet unter Peter Glesel Stiftung und sagt natürlich weiter, dass es diesen Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Zukunftsgespräche, ein Podcast der Peter Glesel Stiftung.